Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Zwei zu sechs, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, 8-6, 6 im Tiebreak. Das sind die nackten Zahlen eines Matches, das wir heute gesehen haben, was viele wahrscheinlich nicht so richtig schnell vergessen werden. Es war nicht immer das hochklassigste Match. Es war dramatisch. Es war auch nicht ein Match, was wir in den letzten 10, 15 Jahren so häufig gesehen haben, zwischen Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka oder Andy Murray. Das waren heute zwei Spieler, die auf der Suche nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel waren und das während der fünf Sätze in verschiedenen Phasen immer wieder in den Kopf bekamen und merkten, was das für eine große Chance ist. Und dadurch entwickelte sich ein sehr, sehr skurriles Match. Am Ende steht mit Dominic Thiem der Sieger dieser US Open. Er gewinnt im vierten Anlauf zum ersten Mal ein Finale bei einem Grand-Slam-Turnier und steht jetzt im Zenit seiner Karriere. Er ist 27 Jahre alt, er ist gar nicht mehr so weit weg hinter der Nummer 1 der Weltrangliste und er hat, am Ende kann man ja vielleicht sogar sagen, hat er es verdient gewonnen. Vielleicht wollte er den Sieg, Zverev hoffte auf den Sieg. Wir wollen darüber sprechen. Herzlich willkommen zu unserem letzten Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und dieses Match auch relativ, ja, mit offenem Mund verfolgt hat Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Viertel vor drei deutscher Zeit ist es jetzt gerade, wo wir aufnehmen. Was war das heute?
Ja, du hast das ja schon ganz richtig zusammengefasst. Es war halt eine große Chance für zwei Spieler, die sich selber und gegenseitig zermürbt haben. Wir hatten ja beide, vor allem Thiem, am Ende auch physische Probleme. Auch das kennen wir nicht unbedingt von den Big Three, dass sie in Grand Slam Finals so an der eigenen Physis zu knabbern haben. Aber ich glaube, da gibt es eine relativ leichte Erklärung für. Das sind die Nerven, die die Energiereserven wegfressen. Und am Ende ist Thiem wirklich eher über den Court geschlichen. Und Zverev hat sich weit hinter der Grundlinie, ja, was auch immer, wenn man böse sagt, hat er sich versteckt oder hat sich vielleicht ausgeruht oder er musste dort die Kräfte sammeln. Und beide konnten am Ende nicht mehr, aber einer musste es ja über die Ziellinie schaffen. Und es war Thiem, der das dann, muss man eben auch sagen, schon aktiv gemacht hat, vor allem über seine Vorhand. Da kann man nur den Hut ziehen, wie er da im fünften Satz wirklich Tempo gemacht hat.
Ja, es ist vielleicht wirklich so ein bisschen. Thiem wollte diesen Sieg im fünften Satz. Zverev hoffte auf den Sieg im fünften Satz, weil Zverev wollte im fünften Satz dann auch nicht mehr so richtig viele Fehler machen. Er hat sehr, sehr nervös aufgeschlagen. Wir kommen gleich nochmal zu dieser Zusammenfassung. Aber ich habe während des Matches heute sehr viele Stimmen gehört, die gesagt haben, so ein Match hätte es zwischen Djokovic, Federer und Nadal nicht gegeben und die beiden hätten überhaupt keine Chance gegen Djokovic, Federer und Nadal. Und das ist so eine Geschichte, die ich relativ ungerecht empfinde, weil auch Federer, weil auch Djokovic in ihren ersten Grand-Slam-Finals durchaus Probleme hatten mit den Nerven. Der Einzige, der damit keine Probleme hatte, das war damals Rafael Nadal bei den French Open. Der ist quasi auf dem Center Court auf dem Philippe Chatrier in Paris geboren, aber der hatte nicht diese Probleme. Dass wir nervöse Finals sehen, das haben wir immer schon in der Geschichte vom Tennis gesehen. Das heute war ja so ein Paradebeispiel dafür. Es hat beide sehr menschlich gemacht. Man konnte beiden die Nervosität anerkennen. Man sah von den ersten beiden Sätzen an, wie nervös Thiem gewesen sein muss, weil er die Favoritenrolle von allen aufgebürdet bekommen hat. Er selber fühlte sich vielleicht gar nicht so sicher nach seiner Verletzung am Freitag, wo er mit Achillessehnenproblemen sein Match gegen Daniil Medvedev beenden musste. Alexander Zverev spielte zwei Sätze lang sehr frei auf. Bis zum 5-1 im zweiten Satz. Erst dann wurde er nervös und vielleicht begriff er dann auch, was er für eine Chance hat. Alexander Zverev hat im 28. Anlauf zum ersten Mal ein Match verloren, nachdem er mit 2-0 Sätzen geführt hat. Auch das ist eine durchaus menschliche Geschichte. Die Zeit wird zeigen, wie beide mit diesem Match dann umgehen. Aber das war meiner Meinung nach ein sehr menschliches Finale.
Ja, und da dürfen wir natürlich dann eben auch wirklich nicht den Kontext vergessen. Wenn Federer oder Nadal Djokovic, wie sie auch alle heißen, gegeneinander spielen, dann spielen sie halt darum, den 16. oder den 12. oder den 14. Grand Slam zu gewinnen. Und die beiden hier haben um ihren ersten Grand Slam-Titel gespielt. Wäre das jetzt ein Masters-Finale gewesen oder ein 500er-Finale, dann wäre das auch ganz anders gelaufen. Da bin ich mir absolut sicher. Und das dürfen wir halt wirklich einfach als Kontext nicht vergessen. Und wir wissen auf keinste Weise, was die beiden daraus mitnehmen werden, wie sie das beschäftigen wird. Aber ich bin mir sicher, wenn wir sie jetzt in einem Jahr nochmal im Finale von New York sehen, dann würde das Match eben auch anders aussehen, weil beide ja auch dran gereift sind. Und ich meine, da können wir alle in unser eigenes Leben schauen. Wenn wir was zum zweiten oder dritten oder vierten Mal machen, gehen wir meist etwas souveräner damit um als beim ersten Mal.
Ich fand das faszinierend menschlich, dieses Finale. Das muss ich ganz ehrlich dazugeben. Wir haben so viele überragende Brocken an Grand Slam-Finals gesehen. Wie gesagt, von den Big Three, vielleicht auch von Wawrinka und Murray. Hier haben wir zwei Spieler gesehen, die zum ersten Mal diese große Chance hatten. Und dann dieses Spiel dann auch noch vor leerem Stadion zu sehen. Auch im fünften Satz, wir haben das schon beim Damenfinale gesagt, im fünften Satz wäre das komplette Stadion ausgerastet bei diesem Match. Und vielleicht hätte es dann nochmal anders ausgesehen. Keine Ahnung. Vielleicht wären wir gar nicht in den fünften Satz gekommen bei diesem Match. Aber das muss man dann ja auch noch so als kleines Sternchen dazu bringen. Was man nicht als kleines Sternchen dazu bringen muss, ist, dass dieser Grand Slam-Titel für Dominic Thiem jetzt in irgendeiner Weise weniger wert wäre, als wenn hier vor vollem Haus gespielt worden wäre, wenn Federer und Nadal dabei gewesen wäre, wenn Djokovic nicht disqualifiziert worden wäre. Das Sternchen können wir, glaube ich, komplett weglassen, weil hier hat es Thiem von hinten bis vorne verdient, diesen Titel zu holen.
Ja, hat halt alles weggeräumt, was nicht Djokovic hieß in diesem Turnier. Er hat gegen Medvedev gewonnen, er hat gegen Zverev gewonnen, er hat gegen Dimitrov gewonnen, er hat gegen Auger Aliassime gewonnen. Da haben wir ja nun schon mal vier Kandidaten, die alle Grand Slam-Titel in der Zukunft gewinnen könnten und die alle, ja, hier zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, vielleicht mit der Ausnahme von Dimitrov, gehörten. Und da, das kann Thiem egal sein. Ich meine, er hat ja nun wirklich auch schon die Siege gegen die Großen geschafft. Er hat Djokovic schon in einem French Open Halbfinale besiegt. Er hat Nadal dieses Jahr bei den Australian Open besiegt. Also er hat sich wirklich in diese Position reingearbeitet über die Jahre. Und da gibt es gar nichts dran zu wackeln. Ich glaube, er wäre wahrscheinlich auch der einzige Spieler gewesen, der hier gegen Djokovic eine Chance gehabt hätte, bei diesem Turnier, ob er gewonnen hätte. Steht auf einem anderen Blatt, wäre auch ein ganz anderes Match gewesen, aber ich denke, er wäre der Einzige gewesen, der hier eine realistische Chance gehabt.
Bevor wir das Ganze jetzt noch weiter zerteilen, dieses Match, beziehungsweise die Auswirkungen, die dieses Match dann auch noch hat, lass uns doch einfach mal das Match zusammenfassen, wie es gelaufen ist. Der erste Satz war erstaunlich stark von Alexander Zverev geführt. Er hat die Rallyes offensiv geführt, er hat seinen Aufschlag durchschwingen lassen und gut durchschwingen lassen und er hat vor allen Dingen das erste Break geholt gegen den Aufschlag von Dominic Thiem. Der sah im ersten Satz unglaublich nervös aus und machte viele Fehler und das sind Fehler gewesen, die man so von Thiem in diesem Turnier überhaupt nicht gesehen hat. Und da war vielleicht so dieser Faktor dabei, Thiem war der ganz große Favorit, alle haben sie nur davon gesprochen, ob es 3 oder 4 Sätze für Thiem werden gegen Zverev. Und in diesem ersten Satz, fand ich, hat es Zverev sehr, sehr gut gemacht, Thiem überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen, sondern selber seinen Stiefel durchzuziehen und vor allen Dingen immer ruhig zu bleiben. Er hatte keine einzige kritische Situation bei seinem eigenen Aufschlag, hat wenig Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben und hat dieses Match im ersten Satz komplett kontrolliert.
Ja, wir müssen zuvorderst sagen, die Aufschlagsleistung von Thiem im ersten Satz war eine Vollkatastrophe. Also 37% erste Aufschläge reinzubekommen, das ist sehr schwach. Und darüber hinaus war es halt ein sehr interessant geführtes Match, was die Taktik angeht. Zverev ist auf die Rückhand gegangen von Thiem und hat sich da die Fehler geholt. Er ist da häufig mit Inside-Out-Vorhänden raufgegangen oder wirklich hier mit ziemlich spitzen Winkeln. Und hat die erstmal ein bisschen malträtiert. Er hat Thiem nicht viele Chancen gegeben, anzugreifen mit der Vorhand. Und Thiem hat, wenn er die Möglichkeit bekam, häufig so ein bisschen Topspin in die Vorhand reingespielt von Zverev, um zu gucken, ja, okay, wie wackelig ist er da heute? Hat dann aber sehr schnell gemerkt, ja, da werden so schnell, jetzt zumindest zu Anfang des Matches, nicht die Fehler von Zverev kommen. Das war so ein bisschen der eine große Kampf, den wir gesehen haben, oder taktische Kampf. Der andere war, dass sich Thiem wirklich sofort, ich habe mir, glaube ich, im zweiten Spiel schon die Notiz gemacht, dass er 3, 4, 5 Meter hinter der Grundlinie steht beim Return, dass er konsequent bis zum Ende eigentlich stehen geblieben. Und das hat Zverev am Anfang sehr schlau ausgenutzt. Er hat Aufschläge gespielt, die ihm den Court geöffnet haben, ist reingekommen ans Netz und konnte die Winner da dann auch unterbringen. Und das wurde dann später im Match noch ein Faktor, genau wie die Vorhand von Zverev, aber er ist in das Match rein und er wollte es gewinnen und nicht wie im Halbfinale, wo er am Anfang und im Viertelfinale, wo er am Anfang vor allem drauf spielte, es nicht zu verlieren.
Was mir sehr gut gefallen hat bei Zverev war die Vorhand im ersten Satz. Vor allen Dingen, wenn die Vorhand etwas langsam oder der Rückschlag von Thiem etwas langsamer kam, dann konnte Zverev Power generieren mit seiner Vorhand und konnte dann für Winner sorgen. Er hatte gleich in den ersten 2 Aufschlagspielen hatte er 2 Vorhand-Winner und da habe ich gedacht, wenn die Vorhand funktioniert bei ihm, dann ist eigentlich immer gutes Wetter. Es müssen 2 Schläge, also die Rückhand verläuft automatisch, die ist bei ihm drin, da muss schon einiges passieren, damit die nicht funktioniert. Aufschlag und die Vorhand, die müssen bei ihm meiner Meinung nach kommen. Und die Vorhand, da hat er sehr viel Power durch generieren können. Das ist ein Schlag, der nicht immer zuverlässig bei ihm kommt. Im ersten und vor allen Dingen auch bis zum 5:1 im zweiten Satz lief die Vorhand sehr, sehr rund. Und das merkte man dann auch, weil Thiem damit gar nicht zurechtkam.
Ja, das ist natürlich auch nicht die Art von Spiel, die Thiem dort eingehen will. Er hofft, 2 Arten von Vorhänden zu bekommen von Zverev. Entweder Zverev steht nicht ganz richtig und wurde aus dem Court gedrängt und geht zu großes Risiko, zum Beispiel die Linie entlang, oder gibt ihm den kurzen Ball, damit er angreifen kann. Ja, oder Zverev hebt die Vorhand nur rein. Und da wollte Thiem ihn testen. Er ging wahrscheinlich davon auch aus, dass Zverev da durch seine Nervosität am Anfang die Fehler machen würde. Aber da war Zverev eben wirklich drauf eingestellt. Und das war in den ersten 14 Spielen eine ziemliche Glanzleistung auf der Vorhand von Zverev. Und es lag natürlich auch daran, dass Thiem nicht die Aufschläge reinbekommen hat. Aber auch abseits davon war Zverev der bessere Spieler in der ersten. Aber was war das? Wahrscheinlich Stunde ungefähr.
Ja, etwas mehr als eine Stunde. Ja, etwas mehr als eine Stunde hat es gedauert, bis zum 6:2 und 5:1. Und da hatte Zverev dann beim Satz, beim Stand von 5:1, hatte er 3 Satzbälle beim Aufschlag von Thiem. Und da hatte er einen Ball, das war ein Volley, hatte er ganz leicht daneben gesetzt. Das war ein ganz leichter Volley. Und hinterher hieß es, Mensch, hätte er das schon zum 6:1 dann auch durchgespielt, vielleicht wäre das dann nochmal anders ausgegangen. Ist natürlich eine hypothetische Frage. Aber bis zu diesem 5:1 hatte Zverev alles im Griff. Er hatte wirklich Match und Gegner komplett beherrscht. Und bei diesem 5:1 hatte ich das erste Mal das Gefühl, jetzt hat er ein bisschen angefangen zu denken. Er musste dann seinen Aufschlag nochmal abgeben zum 5:4, konnte dann aber seinen insgesamt 5. Satzball verwandeln. Aber in diesem 2. Satz bis zum 5:1 verlief alles für Zverev nach Plan. Und dann kam dieser leichte Volley, den er daneben gesetzt hat, der ihm den 6:1 Satz gebracht hätte. Und dann kam am Ende dieses 5:4 und das 6:4 und da hat er den Satz ein bisschen durchgezittert am Ende.
Ja, kann man vielleicht auch nicht von ihm erwarten, dass er das dann in absoluter Konsequenz durchbringt. Das mag nervlich was gewesen sein, wo er merkt, hui, ich bin relativ nah dran, vielleicht sollte ich mich dann doch eher auf meine Defensive verlassen. Er merkte ja auch vielleicht, dass Thiem dann schon eine gewisse Sicherheit gewann in seinen Grundschlägen und dann ist ja auch auf einen Abnutzungskampf ankommen ließ, über den wir gleich noch sprechen werden. Und ja, wir schauen natürlich eben als diejenigen, die Tennis-Fans sind und analysieren, immer auf die Satzergebnisse. Aber was wir auch während der US Open hier gemerkt haben, passiert häufig so in Zwischensprints. Und Zverev hatte halt diesen Sprint von 1:1 im ersten Satz bis 5:1 im zweiten Satz. Da hat er halt wirklich einfach diesen Sprint reinbekommen. Aber das Match war da halt noch nicht komplett gewonnen, weil Thiem immer noch diese 3 Sätze hatte, um das Match auf seine Art zu spielen.
6:4 gewann also Alexander Zverev diesen 2. Satz. Und im 3. Satz holte er sich dann sofort den Aufschlag, oder im 2. Aufschlagspiel sofort den Aufschlag von Dominic Thiem. Aber da fing ja schon an, dieser Abnutzungskampf zu werden. Thiem hatte so ein bisschen mehr Selbstvertrauen gefasst, hatte ein bisschen besser ins Spiel gefunden, auch schon Ende des zweiten Satzes. Er bewegte sich etwas besser. Seine Grundschläge hatten ein bisschen mehr Power, die hatten auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Und so wurde es dann ab dem dritten Satz ja eine Zitterpartie. Man kann es ja sagen, ab dem dritten Satz wurde es für beide eine Zitterpartie. Beide haben nicht auf ihrem höchsten Niveau gespielt und wir haben es am Anfang gesagt, das ist nur allzu menschlich, wie sie gespielt haben. Auf jeden Fall wurde es dann eine Zitterpartie. Zverev verlor seinen Aufschlag zum 2-2 und dann beim Aufschlagspiel beim 4-5. Da verlor er das Aufschlagspiel sehr, sehr glatt zu 15 und das war dann am Ende sehr glatt. Und da hatte Zverev schon größere Probleme im dritten Satz mit seinem Aufschlag. Der hat ihn dann tatsächlich verlassen. Er hatte 4 Doppelfehler, 4 Asse. Er hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem zweiten Aufschlag von 89 Meilen nur noch. Er hatte zwar zwischendurch mal ein paar erste Aufschläge als zweite eingestreut, aber insgesamt wurde es da schon wackeliger mit dem Aufschlag. Und da fingen dann auch bei ihm so ein bisschen die Nerven an, verrückt zu spielen.
Ja, da wurde halt auch hektisch. Das ist ja häufig ein Zeichen, wenn jemand nervös ist. Und dann waren halt wirklich so, dann konnte er diese Aufschlagspiele auch nicht so sicher aufbauen. Das war am Anfang häufig so schnell auf 15-0, 30-0 gegangen und dann mag Thiem irgendwie eine gute Rallye führen zum 30-15 und dann zieht Zverev halt noch 2 Asse oder Service Winner durch und das war dann ja ab einem bestimmten Moment selten noch der Fall, einfach weil Thiem ihn entweder in langen Ballwechsel drin hatte oder weil Thiem viele Returns zurückbekommen hatte oder weil die Doppelfehler da waren. Also es lief dann relativ unrund und wir haben so häufig von den Aufschlagspielen oder vom Aufschlag der Spieler und Spielerinnen gesprochen als den Rhythmusgeber und da hatte den Rhythmus dann auch verloren, da den Matchrhythmus und da konnte Thiem, der dann wahrscheinlich am Ende auch irgendwie auf Plan C oder so unterwegs war, es eben wirklich umdrehen in eine physische Auseinandersetzung.
Im vierten Satz wurde es dann diese physische Auseinandersetzung und dort wurde es auch ein Spiel der Nerven. Bis zum 3-4 hielten beide ihren Aufschlag, bis zum 4-3 für Dominic Thiem und dort konnte dann Dominic Thiem dieses Aufschlagspiel zum 5-3 dann durchbrechen. Da hatte Zverev erst noch zweimal Spielball, diesen Spielball konnte er nicht durchbringen und dann brachte Thiem das zum 6-3 durch. Auch hier können wir sagen, der Aufschlag funktionierte von Alexander Zverev nicht mehr so gut. Er hatte zwar wieder seinen zweiten Aufschlag so ein bisschen besser im Griff, was die Geschwindigkeit anging, aber auch hier ein Doppelfehler, nur 52% der ersten Aufschläge waren drin. Und wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren bei Alexander Zverev, er braucht eine erste Aufschlagsquote von 65-70%, dann ist alles in Ordnung. 52%, da kann schon kritisch werden. Und Thiem hatte sich zu dem Zeitpunkt schon richtig ins Match gespielt. Es gab einige sehr gute Rallyes. Der fünfte Satz bleibt dann der beste noch, weil es an Dramatik dann auch kaum zu übertreffen war. Aber auch der vierte war schon sehr gut von Dominic Thiem, wie ich fand.
Ja, und da war auch eine absurde Zahl drin. Am Ende gewinnt Zverev 2 von 22 Punkten gegen den Aufschlag von Thiem, obwohl Thiem nur eine Quote von 45% hat. Ich denke, das illustriert ganz gut, wie sich Thiem dann in diese Ballwechsel auch reingebissen hat. Er hat 12 von 12 Punkten hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. Und da waren ja häufig wirklich längere Ballwechsel dabei. Und da hat er sich dann auch so ein bisschen Zverev zurechtgelegt. Da hat er eben so ein bisschen ein Selbstbewusstseinsstecker auf der Vorhand gezogen. Er hat immer mal wieder Passierbälle untergebracht. Am Anfang war Zverev da einfach sehr sicher, stand auch in guten Winkeln zum Netz. Am Ende hat Thiem, oder dann fand ich auch vor allem im vierten Satz, hat Thiem sich da bessere Winkel geöffnet, war auch ein bisschen geduldiger in den Passierbällen. Und da haben wir dann wirklich gesehen, wie Thiem sich dieses Match geöffnet hat. Und dann glaube ich, hatten die meisten von uns wahrscheinlich auch das Gefühl Ende des vierten Satzes, dass er da jetzt eigentlich als Favorit in den Entscheidungsdurchgang reingeht.
Ja, dieses Gefühl hatte ich auch. 2 Unforced Errors hat er im vierten Satz gemacht. Du hast es gerade gesagt, 12 von 12 Punkten nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Das ist eine irrsinnige Statistik. Sowas sieht man ganz, ganz selten. Er hat 2 Punkte nach eigenem Aufschlag verloren und Zverev kam überhaupt nicht rein in dieses Service und Dominic Thiem hatte keine Probleme. Und es ging in den fünften Satz und du hast es gesagt, Thiem war zu dem Zeitpunkt der Favorit. Und dann gab es aber in den ersten beiden Aufschlagspielen gleich 2 Breaks. Ich habe gedacht, nachdem Thiem das Break zum 1-0 geholt hatte, habe ich gedacht, jetzt geht es schnell, weil Thiem zu dem Zeitpunkt wirklich oben auf war. Aber Zverev konnte sich das Break sofort zurückholen. Bis zum 4-3 verlief es dann alles eher glatt für beide Spieler. Und dann holte sich Zverev das Break zum 5:3. Mit seinem ersten Breakball konnte er sich das Break zum 5:3 geholen. Und von dem Moment an, glaube ich, müssen wir fast schon noch von einem neuen Match sprechen, oder? Bis zum 4:3 verlief es halbwegs normal. Ab dem 5:3 ging alles durcheinander. Das war eine einzige, ja, das war ein kleiner Verkehrsunfall, den wir da zugeguckt haben.
Ja, wahrscheinlich dann aber auch der erwartete. Also denke, es gibt eine Alternativversion in dem Match, wo Thiem seinen Aufschlag zum 2-0 hält und den Satz dann mit 6-1 nach Hause fährt. Aber da hat er dann die Nerven gezeigt in seinem ersten Aufschlagspiel des fünften Satzes. Und dann, ja, tippelte das Match so ein bisschen in Richtung von 4-3, wo Thiem nicht unbedingt überraschend den Aufschlag abgibt, weil er schon einen 0-30 beim Aufschlagspiel zuvor hatte. Aber es wirkt auf einmal doch so plötzlich daherkommend, dass Zverev die Chance bekommt, hier aufs Match zu servieren. Und ich glaube, für ihn war es auch zu plötzlich. Und er konnte sich dann auch nicht die Zeit nehmen, sowohl von außen als auch in sich findend, um das Match dann richtig auszuservieren. Und stand schnell 0-15, schnell 0-30. Er spielt, glaube ich, nochmal einen guten Ballwechsel auf 15-30. Dann geht es 15-40, dann macht er eine sehr beeindruckende Vorhand zum 30-40 und dann aber einen relativen Routine-Volley zum Break. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch in Erinnerung. Das war jetzt wirklich alles nur aus dem Kopf gemacht. Ja. Aber so. Ja, das ging sehr, sehr schnell. Das waren vielleicht 3 Minuten und weg war das Aufschlagspiel.
Er ist dann auch hektisch geworden. Zum 5:4 holte sich Thiem den Aufschlag zurück, konnte zum 5:5 ausgleichen und beim Stand von 5:5 gab Zverev wieder in einem durchaus schwachen Aufschlagspiel seinen Aufschlag ab. Er hatte zwischendurch dann zweite Aufschläge mit 72 Meilen. Es gipfelte dann im Tiebreak, wo er einen Matchball abwehrte mit einem zweiten Aufschlag, der mit 68 Meilen, etwas mehr als 100 km/h rüberkam. Der Aufschlag war komplett wackelig und da habe ich dann auch so ein bisschen Angst, dass da vielleicht wirklich ein größeres Problem draus hervorkommen könnte, weil bis Ende 2018 hatte er diese Probleme mit dem Aufschlag nicht. Seit 2019 ist dieser Aufschlag dann ein Problem. Als Thiem dann aber zum 6:5 den Aufschlag durchbrach, hat jeder gedacht, ja, jetzt wird das durchziehen. Und dann holt sich Zverev das Break mit zu 30 mit seinem zweiten Breakball und auf einmal sind wir im Tiebreak. Beziehungsweise bei 6:5 müssen wir noch dazu sagen, dass Dominic Thiem sich dann behandeln ließ, weil er dann Krämpfe bekommen hat. Er konnte auch nicht mehr mit voller Wucht aufschlagen dann im Tiebreak. Aber im Tiebreak war es dann eine absolute Nervengeschichte. Thiem hatte bei 6:4 dann 2 Matchbälle, verlor beide dieser Matchbälle. Den einen Matchball, habe ich gesagt, mit 68 Meilen Aufschlag von Alexander Zverev. Dann stand 6:6 und die letzten beiden Punkte macht Dominic Thiem. Die beiden Punkte hat er sich dann aber aktiv geholt. Die letzten beiden Punkte, die hat sich Dominic Thiem aktiv in diesem Match geholt und damit ja auch das Match.
Ja, also für mich MVP des fünften Satzes war seine Vorhand. Eigentlich immer, wenn er in Bedrängnis geriet, hat er es drauf ankommen lassen, mit der Vorhand die Punkte zu machen. Hat er dann nicht immer geholt, aber in vielen Fällen eben schon. Und der Tiebreak, der war genauso absurd, wie man es erwarten würde. Zverev bekommt das frühe Break oder Mini-Break, gibt es dann halt mit einem Doppelfehler ab. Thiem holt zwischendrin auf einmal einen 132-Meilen-Aufschlag auf, der wirklich, den konnte man nicht mehr kommen sehen, weil er hat eher auf den Zehenspitzen gestanden für seine Aufschläge. Aber die letzten 2 Punkte, die waren sehr beeindruckend, einfach weil Thiem war überzeugt, dass er das Match nur auf diese Art und Weise gewinnen kann, indem er aktiv die Entscheidung sucht. Und hat es geschafft und hat deswegen dann eben am Ende das ja auch verdient gewonnen.
Er hat es am Ende mit 8:6 im Tiebreak des fünften Satzes gewonnen und hat sich zum ersten Mal zum Grand Slam Champion gekrönt. Er ist der der erste seit Marin Cilic, ein neuer Grand Slam Champion ist, oder? Habe ich das jetzt richtig gehabt, ne?
2014.
Genau. Er ist der erste aus dem 90er-Jahrgang, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Es musste irgendwann so kommen, dass auch die jungen Spieler dann übernehmen. Und er ist dann schon tatsächlich, ja, wir können sagen, er ist im Zenit im Moment seiner Karriere mit 27, oder?
Ja, und er gehört sicherlich zu den 3 Favoriten bei den French Open. Und ab jetzt, würde ich mal sagen, für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, ist er immer einer der Top-Anwärter auf die Titel. Jetzt wissen wir, dass er es geschafft hat. Er hatte ja neben den Grand-Slam-Finals auch letztes Jahr in London bei den World Tour Finals verloren. Auch das mag sicherlich an ihm geknabbert haben, als er hier dann kurz vor Schluss stand. Aber jetzt hat er sich's bewiesen und ich wäre überrascht, wenn es jetzt bei dem einen Grand Slam-Titel bleiben würde. Ich sehe weder in ihm noch in einem der Jungen so richtig einen Dominator kommend. Aber wäre ich jetzt überrascht, wenn er in den nächsten 3 Jahren noch 3 Grand Slam-Titel nachlegt? Nein, das will ich nicht.
Alexander Zverev war hinterher in seiner Rede als Runner-up, war er sehr emotional. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
I don't know where to start. First of all, I also want to congratulate Dominic on the first of many Grand Slam titles, I think. This is not the only one, and you know, it was a tough battle. I wish you would have missed a little bit more, so I could have held that trophy up, but here I am giving the runners-up speech. I also want to thank my team for sticking with me. The last 2 years haven't been easy in my tennis career, and we're definitely on the way up, and I hope one day we are going to lift that trophy up together. I want to thank the US Open, the USTA for holding this event. I mean, who would have thought that this event would have been possible with the whole situation that is going on? We're more than happy, I think, all of us, that this happened. And thanks to US Open, they couldn't have done a better job. There's some special people missing in the crowd today. I want to thank my parents. They're always with me in every single tournament I go to. Unfortunately, my dad and my mother got tested positive before the tournament, and they couldn't have gone with me. I miss him, but man, this is tough.
Sasha.
Yeah, I'm sure they're sitting at home, even though I lost, they're pretty proud, and I wish one day that I can bring the trophy home. Thank you.
Ich kann mir nicht so richtig ausmalen, wie bitter diese Niederlage für ihn ist. Er hat alles getan, um in dieses Finale zu kommen. Er hat seine Dämonen besiegt nach 0-2 Satzrückstand. Er ist in einem nicht so guten Viertelfinale und Halbfinale hat er sich durchgebissen. Er hat hier über ein Dreiviertel, ein Sechsachtel, ein Siebenachtel Sätze, hat er fantastisches Tennis gespielt. Dann kamen die Nerven, dann kam auch vielleicht so ein bisschen die Dämonen, die Psyche, die bei ihm so ein bisschen dann auch Einzug gehalten haben. Dieser Aufschlag, der immer mehr wackelte. Ich frage mich, wie schnell er diese Niederlage wieder abschütteln kann. Er muss sie schnell abschütteln, weil in 2 Wochen geht es schon wieder weiter mit dem French Open.
Ja, ich meine, der einzige Weg wahrscheinlich, um wirklich mit so einer Niederlage umzugehen, ist sie halt als Teil von einem Prozess zu sehen. So kann man eine Sportkarriere ja eigentlich auch nur denken. Klar, das ist jetzt die Theorie von außen, aber ich würde vermuten, dass diejenigen, die viele Grand Slam-Titel gewonnen haben, es genau so sehen. Ja, er kann jetzt sagen, okay, ich bin wirklich knapp vorbeigeschrammt. Er kann aber auch sagen, ich war auf 2 Punkte an einem Grand Slam-Titel ran. Das sind viele, viele, viele Punkte näher, als ich noch im Januar dran war, und noch viel mehr Punkte näher dran, als ich vor einem Jahr an einem Grand Slam-Titel war. Er ist also wirklich nicht mehr weit davon entfernt. Und eigentlich weiß er ja auch, was er tun muss, um dran zu kommen. Er zählt alleine wegen der Teilnahme von Rafael Nadal nicht zu den Favoriten in Paris, aber es sollten sich doch auf den Hardcourts im nächsten Jahr spätestens für ihn nochmal Chancen eröffnen.
Er weiß ja auch, was er zu tun hat und woran er arbeiten muss. Das ist die Vorhand, es ist dann vielleicht sein Netzspiel, weil da hat er heute im Finale extrem viele Punkte drüber gemacht. Er hat ein Viertel seiner Punkte am Netz geholt. Vielleicht ist das der Weg für ihn in Zukunft, dass er häufiger den Weg ans Netz sucht. Man hat das Gefühl, dass diese Zusammenarbeit mit David Ferrer vielleicht schon so ein bisschen Früchte getragen hat, weil wie cool er geblieben ist während seines Viertelfinals, während seines Halbfinals und jetzt auch während des Finals, dass er niemals den bösen Gedanken in irgendeiner Weise freien Lauf gelassen hat. Er hat immer gesagt, boah, werde immer in meinem Leben emotional bleiben. Und dass er das hier geschafft hat, während dieser 14 Tage so emotional stabil zu bleiben, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und wahrscheinlich wird er es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen. Aber ich glaube, er hat sehr viel mehr gewonnen, als er da verloren hat.
Ja, also wenn er das so sehen und denken kann, dann ist er näher dran an einem Grand-Slam-Titel, als das vor diesen zwei Wochen war.
Wir werden sehen, wie es war und wie es ist und wie es sein wird. Können wir nochmal abschließend sagen, wie dieses Turnier gelaufen ist? Kannst du sagen? Ich würde gerne auch gleich meine Meinung nochmal kundtun.
Also jetzt eben wirklich nicht nur Herren, sondern das ganze Turnier.
Das ganze, ne? Turnier insgesamt. Du kannst zu allem ein paar Sätze sagen. Das ist deine Bühne, Philipp.
Ja, dann nehme ich sie mir doch mal. Es war jetzt ja wirklich ein Turnier mit langem Anlauf, weil wir nicht wussten, ob es stattfinden würde. Die US Open haben stets dran geglaubt. Es gab sicherlich Gründe, das Turnier im Vorhinein abzusagen oder sehr kritisch zu sehen. Ich glaube, was dem Turnier geholfen hat, dass die Corona-Fälle direkt davor und während des Turniers niedrig, bisher niedrig geblieben sind im Vergleich im Staat New York, weil ich glaube, das hätte vielleicht, wäre dem Image nicht so zuträchtig gewesen, da dann auch Ressourcen zu binden, aber das ist so gekommen. Die Kommunikation des Ganzen war wie immer im Tennis eigentlich unterdurchschnittlich, oder die Art und Weise, wie mit diesen Corona-Fällen um Benoit Paire umgegangen wurde, ja, die war schwach, das können wir so sagen. Das schien auch oder zu den Spielern und Spielerinnen nicht so kommuniziert worden zu sein, wie es sein sollte. Wenn wir auf die Qualität gucken, dessen, was wir gesehen haben, die war hoch. Erinnert immer ein bisschen an die Australian Open, wo alle relativ frisch reinkommen. Das würde ich sagen, war hier auch der Fall, vor allem im Damenturnier. Im Herrenturnier war es am Ende eben eine Nervenschlacht. Das war aber auch zu erwarten, nachdem Novak Djokovic rausgegangen ist. Die Zuschauenden haben mir nicht immer gefehlt oder ich habe es nicht mal bemerkt, aber in den beiden Finals war es frappierend, wie sehr sie nicht da waren, als Team am Ende nach dem Sieg auf den Boden fiel und es war einfach nur Stille. Das war absurd fast. Und so, ja, werden die meisten, glaube ich, zufrieden aus dem Turnier rausgehen. Benoit Paire und Co. werden wahrscheinlich noch länger schimpfen auf die ganze Sache. Aber Team und Naomi Osaka werden beide sagen, ja, das war schon eine runde und feine Angelegenheit.
Ich fand unter den gesamten Voraussetzungen, die dieses Turnier hatte und dass wir uns zwischendurch darüber unterhalten haben, ja, in den USA gehen die Infektionszahlen mit Corona so hoch und können wir das Turnier überhaupt abhalten etc., fand ich es am Ende sehr gelungen, wie es über die Bühne gegangen ist. Ja, es gab diese Hiccups mit Benoit Paire, dann auch mit Kristina Mladenovic, die aus dem Doppelturnier rausgezogen worden ist, weil ein County dann gesagt hat, nee, ist nicht, sie wird nicht mehr zur Anlage gefahren. Das sind alles Nebengeräusche gewesen, die nicht schön waren. Aber insgesamt am Ende sage ich, das war ein Turnier, was ich 14 Tage ziemlich genossen habe. Und ja, gerade in diesen beiden Finals haben mir die Zuschauer unglaublich gefehlt. Was wäre heute los gewesen im fünften Satz? Die Leute wären, die hätten die Sitze aus den Angeln gerissen da heute bei diesem Match, bei diesem fünften Satz. Und was wäre da heute los gewesen? Und ja, das hat gefehlt. Und ansonsten empfand ich das rein sportlich als ein Riesenturnier. Und ich habe vorher gedacht, Mensch, bei den Damen gerade 6 von 10 fehlen, Simona Halep fehlt, Ash Barty fehlt, Bianca Andreescu fehlt. Das kann doch gar nicht gut werden. Es wurde am Ende ein brillantes Turnier mit Leuten wie Shelby Rogers oder Jennifer Brady, die ihre Chance genutzt haben und dann ihre Chance beim Schopfe gepackt haben. Und deswegen habe ich mich hier 14 Tage extrem wohlgefühlt mit dem Turnier. Also ich kann mich nicht groß beschweren. Ich hatte meinen Spaß.
Ja, das ist doch schon mal was.
Ja. Wir werden gleich noch, oder ich werde gleich noch mit, beziehungsweise ich habe gestern mit Florian Heer von TennisTourTalk.com gesprochen und über das Turnier in Kitzbühel gesprochen, weil es fing ja in der letzten Woche, ging es ja gleich weiter. Wir haben auch in Istanbul ein WTA-Turnier erlebt, was Patricia Mariatik im Finale gegen Jeannie Bouchard gewonnen hat, aber wir hatten auch das Herrenturnier in Kitzbühel, was in der letzten Woche stattgefunden hat, und Florian Heer von TennisTourTalk.com war vor Ort und mit dem habe ich ein paar Minuten darüber gesprochen, wie das Turnier dann abgelaufen ist mit Jannik Hanfmann im Finale und Mijo Mercac-Manovic als Sieger. Aber vorher möchten wir noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt 14 Tage für euch nicht jeden Tag was gebracht, aber wir haben es uns angestrengt, das so gut wie möglich zu machen. Wir hatten es vorher erklärt, dass es nicht mehr täglich ist. Ihr wart anderes von uns gewöhnt. Wir hoffen, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wir werden Ähnliches zu den French Open vollbringen. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Wir werden es in irgendeiner Weise versuchen, das hinzubekommen. Wir wissen, dass es einigen von euch gefällt, was wir machen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und sagt es gerne weiter. Und da könnten wir tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda gebrauchen oder Mundpropaganda gebrauchen. Das Mund-zu-Mund-Propaganda brauchen wir hier nicht. Wir brauchen nur Mundpropaganda. Wenn es euch gefällt, was wir da machen, dann lasst vielleicht mal bei Facebook oder Instagram da, dass ihr da einen Podcast mögt, der sich mit Tennis auseinandersetzt, und dann freut uns das auch. Philipp, ich danke dir für deine Zeit. Es war nicht immer leicht die letzten 14 Tage, aber danke für deine Zeit.
Ja, ebenso. Haben wir gut gemacht.
Denke ich auch. Wir geben jetzt, oder ich gebe jetzt gleich weiter an das Gespräch mit Florian Heer, und wir hören uns schon ganz bald zu den French Open wieder, zu unserem Tous les Jours von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie eben schon besprochen, da wir in dieser Woche die komische Situation ATP und WTA-Turniere noch parallel zu den US Open zu haben, haben wir uns gedacht, Mensch, da war doch einer vor Ort, den könnten wir zum ATP-Turnier in Kitzbühel befragen. Und das ist Florian Heer von TennisTourTalk.com, mein Partner bei Challenger Corner. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Du hast dich mal wieder um das ATP-Tennis gekümmert. Du warst in Kitzbühel von Freitag an.
Ganz genau so ist es.
Ja. Wie war es in Kitzbühel? Es waren Zuschauer zugelassen, es war bestes Wetter in Kitzbühel. Das Einzige, was das Problem war für die Veranstalter am Ende vielleicht, die Gesetzten sind ja ziemlich früh alle rausgegangen. Also besonders der Auftritt von Fabio Fognini muss ja Sorgen bereiten.
Ja, also es stand ja eigentlich unter sehr guten Voraussetzungen, wenn man sich die Entry-List nochmal anschaut zu Beginn, wer da alles nicht, ja, dort alles drauf stand. Also man kann sagen, das hatte so ein richtiges ATP-Masters-Niveau und hat sich dann natürlich durch die Absagen infolge der US Open immer mehr etwas degradiert. Nichtsdestotrotz waren weiterhin sehr, sehr gute Namen mit dabei. Du hast schon angesprochen, Fabio Fognini, Diego Schwartzmann. Naja, Fognini, es war mal wieder so ein klassischer Auftritt des Italieners. Man muss ihn natürlich zugutehalten. Er hat ja lange nicht mehr gespielt, verletzungsbedingt auch nicht mehr gespielt, hat ja einen sehr trostlosen Auftritt dorthin gelegt gegen Marc-Andrea Hüßler, die Nummer 303 der ATP-Weltrangliste, und ja, dementsprechend sofort auch gleich wieder ausgeschieden. Und so ging das immer weiter. Es wurde so die Stunde der Qualifikanten. Drei standen dann schließlich auch im Halbfinale, was im Übrigen auch das erste Mal war seit dem Beginn der ATP-Tour 1990.
Du hast gerade Marc-Andrea Hüßler angesprochen. Das war einer der Spieler, die ja komplett davon profitiert haben, dass dieses Turnier so auseinandergebrochen ist. Er hatte in der ersten Runde, und das war schon eine Überraschung, Emil Ruusuvuori besiegt aus Finnland mit 3-6, 6-4 und 7-6. Und dann hat er gegen Fabio Fognini mit 6-1 und 6-2 gewonnen. Ich hatte das auf Twitter beschrieben, naja, wenn wir alle aus dem langen Urlaub wiederkommen, dann sind wir auch noch nicht so einsatzbereit. Fabio Fognini, der Auftritt war wirklich schlecht. Und Hüßler aber konnte die Chance nutzen und konnte dann auch noch gegen Feliciano Lopez mit 6-4 und 6-3 gewinnen und stand am Ende im Halbfinale. Er steht jetzt auf einem Karriere-High, was die ATP-Weltrangliste angeht, unter den Top 220. Und für Hüßler war das ein ganz spezielles Turnier.
Ja, absolut. Und gerade in der Regionen, also den Regionen, wo man da eher gerankt war und auch immer noch ist, da sind ja so viele Punkte, sind ja unglaubliche Quantensprünge, die man dort vollzieht. Ja. Und das hat ihn natürlich hier sehr, sehr weit nach vorne gespielt. Aber insgesamt muss man sagen, um das so mal auch kurz zu erwähnen, weil du auch die Zuschauer erwähnt hast, also 1950, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren da maximal zugelassen. Also das heißt, das Stadion, man hat es ja auch wahrscheinlich im Fernsehen so ein bisschen gesehen, war schon ganz gut gefüllt. Die Stimmung war auch wirklich gut. Natürlich haben die Österreicher ein wenig gefehlt, aber Yannick Hanfmann, über den wir bestimmt gleich reden werden, hat dann das so ein bisschen übernommen, dass er ja so als Halbösterreicher, der zumindest in München eben ansässig ist, dort ja als Deutschsprachiger dort dann eben auch noch hier im Turnier mit dabei war. Auch Hüßler war sehr beliebt, glaube ich, bei den Zuschauern. Und das Wetter, du hast es auch gesagt, das hatten wir natürlich eine richtig runde Geschichte. Das hat eine richtig tolle Atmosphäre gegeben die Woche. Ich glaube, das war eine gelungene Sache, auch wenn die ganz großen Namen am Ende dann vielleicht nicht mehr mit dabei waren.
Diego Schwartzmann war der einzige Gesetzte, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Der hat dann gegen Laszlo Gere verloren. Laszlo Gere hat vor 2 Jahren, glaube ich, hat er für Aufsehen gesorgt, als er auf der Südamerika-Tour damals für mit einem Turniersieg dann und, glaube ich, noch einem weiteren Halbfinale damals ja so ein bisschen seinen Durchbruch geschafft hat. Der hat hier das Halbfinale erreicht und dort unterlag er Jannik Hanfmann. Und jetzt lass uns mal über die beiden Finalisten sprechen, weil am Ende hat das Turnier Miomir Kecmanovic gewonnen. 6-4 im Finale gegen Yannick Hanfmann. Kecmanovic ist einer dieser jungen Spieler, die jetzt so langsam nachkommen, die noch nicht den ganz großen Namen haben, beziehungsweise die noch nicht ja so richtig für Aufsehen gesorgt haben. Kecmanovic lag nach 15 Minuten in seinem Erstrundenmatch gegen Kei Nishikori, den Comebacker Kei Nishikori, mit 0-5 zurück. Und jeder hat gedacht, jo, Mensch, das ist ja ein super Auftritt von Nishikori bislang. Kecmanovic gewann das dann mit 4-6, 6-4, 6-2 und zog dann davon. Gegen Jordan Thompson, klarer Zweisatzsieg. Gegen Federico Del Bonis ein mühsames, ein zähes Dreisatzmatch und dann gegen Marc-Andrea Hüßler nochmal ein zähes Dreisatzmatch. Und dann gegen Yannick Hanfmann hatte er kaum Probleme beim 6-4. Er hatte vor diesem Turnier einen einzigen Hauptfeldsieg bei einem ATP-Turnier auf Sand und jetzt hat er das Turnier gewonnen. Das ist eine ziemlich gute Geschichte.
Diese letzte Statistik, die habe ich auch gerade erst eigentlich gelesen, als das Finale zu Ende war. Das hat mich auch sehr überrascht. Aber er ist die ganze Woche ja ziemlich unterm Radar gelaufen, muss man sagen. Der war, glaube ich, auch das eine oder andere Match, hat nicht auf dem Center Court stattgefunden, sondern eben auf einem der Nebenplätze. Aber hat sich dort ja so ein bisschen durchwurschtelt, kann man ja auch sagen. Er hat dann in der Pressekonferenz nach seinem Halbfinale auch gesagt, naja, also er ist aus den USA hier angekommen. Er hat zum ersten Mal überhaupt in Kitzbühel gespielt. Die Bedingungen sind ja auch nicht ganz so einfach. Man spielt auf Höhe. Du hast die Sandplatzgeschichte angesprochen. Er ist auch ein Spieler, der auf Hardcourt eigentlich groß geworden ist. Der ist mit 13 oder 14 Jahren damals in die USA gegangen, hat in Florida an der IMG Academy dort trainiert. Und ist eben dadurch auch sehr, sehr fluent in Englisch und dadurch wahrscheinlich auch sehr, sehr, spielt eben sehr, sehr gerne auf den Hartplätzen. Aber die Woche hat es hier sehr gut funktioniert, hat sich in Kitzbühel rundum wohl gefühlt und hat auch heute, muss man sagen, ganz klar das Finale dominiert.
Ich habe es mir nochmal angeguckt, diese Statistik mit seinen Siegen auf ATP-Ebene. Bei Challengern hat er diverse Matches schon mal gewonnen auf Sand, aber er hatte insgesamt jetzt, waren es vorher 3 Matches, die er auf Sandplatz gehabt hatte. 2018 im April in Houston hat er gegen Ryan Harrison verloren. 2019 in Budapest hat er in der ersten Runde gegen John Millman verloren. Und dann letztes Jahr bei den French Open hat er in der ersten Runde gegen Dennis Kudla gewonnen. In 5 Sätzen damals, 6-4 im 5. Satz. Das war sein einziger Sieg, den er oberhalb der Challenger-Ebene dann auf Sand bislang hatte. Und jetzt ist er durch dieses Turnier durchgecruised. Und das war eine richtig gute Geschichte für ihn. Und Kecmanovic ist wirklich einer, auf den müssen wir vielleicht wirklich in den nächsten Jahren dann noch achten. Er ist erst 21 Jahre alt. Er ist jetzt schon unter den Top 40 nach diesem Sieg. Und was du gesagt hast, er ist unterm Radar gelaufen. Das ist er wirklich die ganze Woche. Es haben viele Leute über Hanfmann gesprochen. Es haben viele Leute über Hüßler gesprochen. Über Kecmanovic hat man am Ende kaum gesprochen bis zum Finale dann.
Ja, er war am Ende der höchstgerankte Spieler. Das war sein Stellenmerkmal spätestens im Halbfinale dann. Wie erwähnt, sonst keine große Notiz davon genommen, weil die Stories waren eben doch irgendwie andere in dieser Woche. Aber ich erinnere mich, weil du sagst, Budapest, ich war dort da. Ich habe ihn in der Qualifikation dort eben gesehen. Ich glaube, er muss als Qualifikant damals in das Turnier reingekommen sein. Und auch in Antalya war ich, wo er ja bereits schon letztes Jahr, das aber auf Rasen stattgefunden hat, sein erstes Finale gespielt hat, damals gegen Lorenzo Sonego verloren. Mhm.
Also Miomir Kaczmanowicz mit seinem Sieg jetzt unter die Top 40 gekommen und ja, da an den Namen machen wir mal ein Häkchen dran. Das war sein erster Turniersieg auf ATP-Ebene und dann können wir mal gucken, wie es ihm in den nächsten Jahren ergehen wird. Er kann im Schatten von Novak Djokovic noch ein paar Jahre im serbischen Tennis stehen. Das steht auf jeden Fall fest. Ein anderer Serbe, der auch mitgespielt hat, war zum Beispiel Laszlo Djere. Der hat im Halbfinale allerdings gegen Jannik Hanfmann verloren. Und für Jannik Hanfmann war das so ein Turnier wie 2017 quasi im Start. Er hat in seiner ersten Runde gegen Alexander Bublik kaum Probleme gehabt. Er musste durch die Qualifikation, hat dort schon zwei Siege gehabt, hatte dann in der ersten Runde gegen Alexander Bublik 7-5, 6-2 gewonnen. Dann, ja, sein Spiel, was er gegen Dusan Lajovic hatte, war richtig gut. Nach dem ersten verlorenen Satz war er bei sich geblieben und hatte das geduldig weitergespielt. 4-6, 6-3, 6-4. Dann im DTB-internen Duell gegen Maximilian Matra mit 6-2, 7-5 die Oberhand behalten. Und dann gegen Laszlo Djere, dann im Tiebreak des dritten Satzes die Nerven bewahrt. 4-6, 6-3, 7-6. Belohnung für Hanfmann ist dieser Finaleinzug. Dann auch noch so ein bisschen Preisgeld, was er jetzt dazu bekommen hat, nämlich genau 19.795 Euro. Und er ist wieder ganz knapp an den Top 100 dran. Seine höchste Platzierung ist Nummer 99. Er ist jetzt 101. der Weltrangliste. Und das war eine richtig gute Woche. Und du hast wirklich 1000 Parallelen zum Turnier im Start vor 3 Jahren.
Ja, stimmt, auch auf Höhe, Finalniederlage am Ende auch. Und ich habe Jannik ja jetzt schon seit dem Restart der Tour schon ein bisschen begleiten konnten, also je während der Challenger-Turniere, zum Beispiel eben in Todi, dass er ja bereits gewonnen hat. Es war ganz witzig, wenn man sich die ATP-Media-Notes durchgelesen hat in den ganzen Tagen. Bis zum Finaltag stand immer drin, dass er das Finale in Todi verloren hätte. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, jetzt steht tatsächlich korrekterweise drin, dass er das Turnier auch gewonnen hat. Dann hat er ja noch 2 Wochen weitergespielt in Italien, hat in Trieste noch gespielt, hat dann in Cordenons gespielt, Cordenons erste Runde verloren gegen den späteren Sieger dann Bernabe Sabata Miralles. Also er war in guter Form, man hat es auch gesehen. Er hat sich spielerisch verbessert, er hat körperlich gut gearbeitet. Ich habe mit seinem Trainer Lukas Wolf heute kurz vor dem Finale auch nochmal kurz sprechen können und der hat also auch gesagt, na, also egal wie das hier heute ausgeht, ja, also das war auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung und man hat es eben auch spielerisch gesehen. Diese Höhe kommt ihm natürlich immens gelegen. Er ist ein starker Aufschläger, er kann mit einem Kickserve, der weit rausgeht, jeden Gegner richtig in Bedrängnis bringen, wenn der kommt. Und er ist ja auch sonst von der Baseline ein ganz guter Hardhitter, hat aber auch die gewisse Variety in seinen Shots eben dann auch mit dabei. Also der eine oder andere Dropshot, der da mit reingenommen wird. Also das macht ihn im Moment so stark und auch ein bisschen unberechenbar. Und die ganze BTV, also hier vom Bayerischen Tennisverband, die Delegation ist dann auch noch nach Kitzbühel heute rübergekommen und wollten ihn natürlich im Finale noch unterstützen. Aus deren Sicht hat es dann leider natürlich nicht ganz gereicht.
Es hat nicht ganz gereicht für den Turniersieg von Jannik Hanfmann, aber er hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Finale eines ATP-Turniers erreicht und er gehört zu diesen großen Profiteuren der Spieler, die in der Pause bei der German Pro Series dann gut gespielt haben und daraus dann auch ja den Formzuwachs generiert haben. Wir sehen das auf Challenger-Ebene, wir haben das bei Oscar Otte gesehen, der dann das Turnier in Aix-en-Provence gewonnen hat, wir haben das bei Maximilian Matera gesehen, der hier das Viertelfinale erreicht hat, dort auch starke Leistungen bis dahin gezeigt hatte und also die deutschen Spieler kommen hier wirklich gut aus dieser Pause raus und haben hier die einen oder anderen Erfolge schon zu verzeichnen und dass Hanfmann hier das Finale erreicht hat, ist sicherlich ein sehr, sehr großer Erfolg. Was ist sonst noch aufgefallen in Kitzbühel? Wie war es mit den Hygienebedingungen und Bestimmungen? War alles in Ordnung dort?
Ja, also ich glaube, es gab keine Probleme. Ich war das ja jetzt schon ein bisschen gewohnt, weil ich ja jetzt ja schon knapp 3 Wochen auf der Tour wieder unterwegs war. Es ist inzwischen auch schon das dritte Land gewesen, das ich dahingehend bereist habe. Und es gibt natürlich immer wieder Unterschiede. Hier wird das natürlich wieder etwas genauer genommen, sage ich mal, auf der ATP-Tour, auch für die Journalisten und so weiter. Maskenpflicht. Ansonsten war es in Österreich ja auch relativ entspannt. Ich glaube, morgen Montag soll es wieder ein bisschen verschärft werden, auch bezüglich, was so Mund-Nase-Bedeckung angeht. Aber die Zuschauer durften also quasi auf ihren Plätzen dann ohne Maske dort auch sitzen. Für die Spieler die üblichen Tests und deren Begleiter, das ist inzwischen, glaube ich, schon zur Routine geworden. Also man merkt, es findet sich langsam auch alles zurecht in dieser sogenannten neuen Normalität. Und ja, man merkt, dass also auch Tennisturniere tatsächlich durchführbar sind, mit auch einem gewissen Grad an Zuschauern, mit einer gewissen Kapazität, die dort vorhanden war. Also das hat sehr gut funktioniert, da war ordentlich Platz und ja, da ist jetzt auch keiner irgendwie bei der Anreise großartig, glaube ich, in große Bedrängnis gekommen, obwohl sie natürlich schon auch wieder Schlangen gebildet haben, aber das hat man, glaube ich, in einem normalen Restaurant oder im Supermarkt ja auch gehabt. Also ich glaube, es findet sich im Moment ganz gut zurecht und ich glaube, dass die in Kitzbühel dort auch einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und ja, so kann es auch weitergehen auf der ATP-Tour.
Das war das ATP-Turnier in Kitzbühel, was von Miomir Kaczmanowicz gewonnen worden ist, im Finale gegen Jannik Hanfmann. Und das wollten wir auf jeden Fall nach dem Finalen oder nach dem finalen Breakfast at Flushing heute auch noch bringen, um dann so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Und da Florian Heer vor Ort war, haben wir uns gedacht, was gibt's da Besseres, als Florian direkt zu fragen. Florian, ich danke dir sehr für deine Hilfe.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.